HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit dem Jazz-Saxophonisten, Komponisten und Dirigenten Michael Wilmo. Gastgeber ist Klaus Gnichwitz. 500 Jahre nach dem Thesenanschlag Martin Luthers, da feiern wir das Reformationsjubiläum bundesweit mit einer Vielzahl von Veranstaltungen und Projekten, auch musikalischen natürlich. Verleih uns Frieden. Das ist ursprünglich ein gregorianischer Choral in der Übersetzung von Martin Luther und das ist auch der Titel einer Auftragskomposition für meinen heutigen Doppelkopfgast. Michael Wilmo schrieb für das Bundesjazzorchester, das Bujazzo, und dessen Vokalensemble Musik als Vertonung und Interpretation ausgewählter Luthertexte und Choräle. Martin Luther und Jazz. Michael Wilmo, warum passt das so gut zusammen?
Martin Luther war eine ganz kräftige, mutige Gestalt in der Geschichte, die sehr prägend war. Und die Verbindung zum Jazz gibt es schon ziemlich deutlich. Er war ja gewisserweise auch ein Solist, ein Improvisator und hat viele herkömmliche Regeln über Bord geworfen in der Zeit, in der er lebte. Hat sich auch hingestellt und hat gegen die Machtstrukturen, die herkömmlichen Machtstrukturen gesprochen und hat da wirklich eine starke Stimme gehabt, die man vergleichen kann mit bekannten oder wegweisenden Jazzmusikern auch, die sich auch hingestellt haben und etwas Neues erzählt haben und gesagt haben.
Also Jazz als Stil besitzt für Sie reformatorische Elemente?
Ganz bestimmt. Ich denke, dass da auch der Jazz auch immer wieder nach neuen Wegen sucht und auch Persönlichkeiten erfordert, die Stimmungen aufgreifen, die Unzufriedenheit aufgreifen, die Leidenschaft beinhalten. Und diese Stimmen wiederum geben dem Publikum etwas, was das widerspiegelt, was sie auch empfinden. Die Leute gehen anders aus dem Konzert, als sie gekommen sind. Also die Musik hat was verändert, hat irgendwas durcheinander gerüttelt oder hat irgendwas harmonisiert vielleicht auch. Moleküle, Gefühle, Erkenntnisse. Also das ist eine ganz wunderbare Sache. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich in diesem Metier arbeiten darf.
Ich habe gelesen, dass Sie das Thema Reformation und speziell die Person Martin Luthers auch heute, also 2017, immer noch spannend und brandaktuell finden. Sie sprechen von ungebrochener Modernität seiner Kenntnisse und Einsichten. Was meinen Sie da genau? Was kann man übertragen von vor 500 Jahren auf heute?
Also bestimmt kann man übertragen, diese, was ich ganz besonders finde, ist den Mut dazu, eine eigene Stimme zu haben und dafür auch aufzustehen. So habe ich auch das Konzert begonnen. Diese Entscheidung Luthers, sich auch gegen die Konvention zu wenden und auch gegen die Erwartungshaltung, begann ja sehr früh. Luther hat ja in seiner Jugend schon gespürt, dass er einen vorgefertigten Weg bekommen hat von seinem Elternhaus. Der Vater ist emporgestiegen aus Arbeiterverhältnissen und hat sich hochgearbeitet sozusagen, wollte jetzt für seinen Sohn nochmal wieder einen Aufstieg erreichen, gesellschaftlichen, wollte, dass er Jura studiert. Das ist so eine Sache, wenn man als junger Mann oder junge Frau von den Eltern dann so einen Weg vorbestimmt bekommt. Irgendwie spürt, will ich das wirklich, da geht was, da passiert jetzt was, wo ich nicht am Steuer sitze. Ich glaube, Luther war auch so gestrickt, dass er gerne das Steuer in der Hand hat, offensichtlich. Und da gibt es ja diese berühmte Geschichte, wo er draußen im Gewitter unterwegs ist und dann die Blitze schlagen rechts und links von ihm ein, angeblich, ist wahrscheinlich eine Legende. Und er sagt, also wenn ich das überlebe, dann gehe ich ins Kloster. Jetzt hat er es überlebt und hatte damit natürlich einen wunderbaren Grund, von dem Jurastudium wegzukommen. Also nichts gegen Jurastudium und Juristen. Also solange sie hilfreich sind, denen, die es brauchen. Und da hat er also natürlich einen super Weg gefunden, sage ich mal, um sich dem zu entziehen, diesen Erwartungshaltungen zu entziehen. Das war so ein früher Schritt in Luthers Biografie, von Mut zu reden und von Aufstehen, auch wenn das erstmal vielleicht ein bisschen auch einen Charakter einer Flucht hatte. Aber das hat sich nachher natürlich noch viel weiterentwickelt bei ihm. Und ich versuche jetzt noch mal zum Ursprung Ihrer Frage zurückzukommen, was das mit Jazz zu tun hat. Ich glaube, jeder Jazzmusiker ist sich auch bewusst, dass er sich ein bisschen wegbewegt von der Komfortzone, wirtschaftlich allein. Und immer so etwas hat, dass er sich wieder entscheiden muss, okay, ich mache das trotzdem. Ich kann nicht auf Bequemlichkeit schauen. Ich muss immer weiter mich entwickeln. Ich muss mich permanent fortbilden. Ich muss permanent eine breite Schulter oder eine starke Idee präsentieren und da weitermachen und an das glauben, was ich für richtig halte.
Apropos Glaube, welche Beziehung haben Sie, Michael Wilmo, ganz persönlich zum Glauben, zu Religion und zur Kirche?
Für mich war die Kirche oder Glaube oder Menschen, die sich mit diesen Themen befassen, hatten immer eine gewisse Anziehungskraft. Das hängt ein bisschen damit zusammen, ich bin ziemlich viel hin und her gezogen in meinem Leben und da verliert man manchmal so ein bisschen auch vielleicht Wurzeln. Das führt natürlich auch zu einer gewissen Verunsicherung. Ich habe also in meiner Schulzeit 7 Schulen besucht. Das ist nicht wenig. Das lag daran, dass mein Vater bei der Bundeswehr war. Der war Offizier und Offiziere werden gut ausgebildet und werden an interessante Orte geschickt. Und da sind wir dann meistens mitgezogen. Und das bedeutete aber für mich auch immer wieder neuer Freundeskreis, Verlust des alten Freundeskreises, der sicheren Umgebung sozusagen, an die man sich gewöhnt hat. Ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich auch den Kontakt gerne zu Pastoren oder zu Menschen gesucht habe, die sich mit Sinnfragen beschäftigt haben. Weil Sie wissen das, wir sind so, glaube ich, so ungefähr eine Generation, dass unsere Eltern große Probleme hatten, über das, was geschehen ist im Zweiten Weltkrieg, zu sprechen und auch mal Sinnfragen zu stellen und Sinnfragen vor allen Dingen auch zu beantworten. Und da ist natürlich die Kirche am Ehe. Ich meine, das sind da die Profis. Die haben diesen Bereich, ja, füllen sie aus und bieten, also im besten Fall, ich habe viele gute Pastoren kennengelernt, ich habe als kleiner Junge mal im Kirchenchor gesungen, fand das sehr angenehm und finde auch den Ort Kirche als Ort der Ruhe und der Besinnung und dass man da ein bisschen für sich sein kann und in sich kehren kann, ganz, ganz wichtig.
Sprechen wir über Verleih uns Frieden, Ihre Komposition für das Bujazzo, das Jugendjazzorchester der Bundesrepublik Deutschland. Die CD ist gerade erschienen, kürzlich erschienen. Mhm. Eine Auftragskomposition war das zum 500. Reformationsjubiläum. Wer ist da eigentlich auf Sie zugekommen und hat gesagt, Michael Wilmo, schreiben Sie mal was zu, über und für Luther. Welche Vorgaben gab es da?
Ich glaube, dass man an mich herantrat, ist ein Resultat der Arbeit in den letzten 15 Jahren, die ich gemacht habe, oder auch länger. Ich habe jahrelang viel Big Band Musik geschrieben. Also ich habe eine eigene Big Band schon sehr früh gegründet, schon als Musikstudent. Und das habe ich über Jahre lang fortgesetzt, für Big Band zu schreiben. Und zur Jahrtausendwende kam dann ein ganz, ganz spannender Auftrag auf mich zu. Ich sollte für den norwegischen Musikrat eine Komposition für Big Band und, jetzt kommt's, Chor schreiben. Klassischen Chor. Ich hatte sehr, sehr wenig Ahnung von Komposition für Chören zu der Zeit, ne, zur Jahrtausendwende. Da musste ich mich dann erstmal schlau machen. Da habe ich mich dann eingehört. Ich habe Kontakt zu Kollegen gesucht, die da erfahrener sind und habe so nach und nach mir Kenntnisse erarbeitet und durch mein Interesse. Und ich liebe den Klang eines Chores. Das ist so ein wunderschön natürlicher Klang, so dass ich sehr motiviert war auch, dafür zu schreiben und mich da schlauer zu machen. Und da sind dann nach und nach Werke entstanden, so dass ich also beide Erfordernisse ausfüllen konnte. Einerseits Big Band, eine eigene Handschrift, denke ich mal auch, einen eigenen Stil und eben auch Chor. Und das zusammenzubringen mit Themen, die mit Kirche zu tun haben. Also es gibt nicht allzu viele Leute, die das bedienen möchten, können und vielleicht mit der gleichen Begeisterung, die ich da habe.
Wie sind Sie denn dann vorgegangen? Wie war Ihr Ansatz? Also welches Originalmaterial, also an Texten oder Textfragmenten oder Textstellen von Luther oder auch welche Musik von ihm haben Sie verwendet? Wie war Ihr Weg?
Der Weg war, dass ich erstmal mir Bücher besorgt habe und versucht habe, ein Gefühl zu bekommen für Martin Luther und für die Zeit. Hab dann Stellen markiert, die mich ansprachen, wo ich dachte, oh, was ist da los? Das ist interessant, das hat einen Bezug, da kann man Bezug herstellen. Das ist etwas, was ganz egoistisch, was mich jetzt in dem Moment interessiert. Und dann habe ich also erstmal chronologisch Luthers Leben so ein bisschen nachvollzogen und habe dann so ein paar Eckpunkte mir rausgesucht, die ich dann auch in der Komposition berücksichtigt habe. Und es ist dann auch so gewesen, dass ich die Komposition, jetzt wollte ich schon sagen chromatisch, aber es ist chronologisch, ist das richtige Wort, im zeitlichen Ablauf strukturiert habe. Die ersten 4 Stücke dieser Aufführung und Komposition, da ging es um diese Station. Und dann habe ich einfach mir Choräle angehört von ihm, wo man relativ sicher sein kann, dass die von ihm kommen. Es durfte natürlich Eine feste Burg nicht fehlen und ja auch ein ganz starkes Lied und auch irgendwie Signe dann der Reformationsbewegung. Und Verleih mir Frieden ist natürlich wunderschönes, ein schlichter Choral.
Dann schlage ich vor, Michael Wilmo, dass wir uns jetzt eine Ihrer Kompositionen für das Projekt Verleih uns Frieden anhören. Die CD mit dem deutschen Jugend-Jazz-Orchester, dem Bujazzo, ist ja gerade erschienen. Der Titel des Stücks, Tok Tok Tok, der lässt schon ahnen, worum es da geht, Herr Wilmo, ne?
Das ist natürlich lautmalerisch Tok Tok Tok, das Geräusch, an das jeder vermutlich denkt, wenn er an Luthers Thesenanschlag denkt, und das Portal in Wittenberg. Ich habe das ganz frech so gemacht, dass ich dieses Geräusch eben auch mit einbezogen habe und ein kräftiges rhythmisches Stück geschrieben habe, wo ich auch den Sängern eine gewisse Freiheit gelassen habe zu rappen.
Das war hier im Doppelkopf in HR2 Kultur das Bujazzo, das Jugend-Jazz-Orchester der Bundesrepublik Deutschland und dessen zehnköpfiges Vokalensemble mit Tok Tok Tok, frei nach Martin Luthers 95 Thesen aus dem Jahre 1517. Eine Komposition meines heutigen Studiogastes im Doppelkopf, des Jazz-Saxophonisten und Komponisten Michael Wilmo, der das Jugend-Jazz-Orchester hier auch leitete. Verleih uns Frieden. Luthers Choräle und Texte für Jazz, Orchester und Vokalensemble von Ihnen, von Michael Wilmo, wurde uraufgeführt im März in Berlin. Es gab weitere Konzerte, zum Beispiel auf dem Evangelischen Kirchentag, dann in Dessau, in Weimar, in Wittenberg. Herr Wilmo, wie waren die Reaktionen auf Luther und Jazz?
Die Musik habe ich so konzipiert, dass sie nicht für eine Nische geschrieben war, also nicht für ein Kulturfestival Donaueschingen, Viersen, Mörs, sondern ich wusste ja, für wen wir spielen. Wir haben also für ein Kirchentagspublikum gesungen und gespielt. Insofern habe ich das auch ein bisschen im Kopf gehabt, dass es alles auch verständlich ist. Und das ist, glaube ich, gelungen. Wir hatten ganz, ganz tolle Resonanzen und haben an fantastischen Orten gespielt. Also die Uraufführung war im Französischen Dom in Berlin und ein wunderbares Gebäude. Natürlich akustisch nicht ganz einfach, so eine Domkuppel. Aber das Bundesjazzorchester hatte auch eine sehr gute technische Crew und es hat eine erhebende Atmosphäre, in Kirchen zu spielen, generell auch in Dessau. Da hingen Originalbilder von Cranach, also die zum Teil in der Zeit von Martin Luther gemalt wurden, hingen im Altarraum, also hinten in der Apsis. Und das war für alle sehr beeindruckend, für alle Musiker. Da ist das nochmal so richtig aufgeblüht. Auch in Weimar haben wir auf dem Marktplatz gespielt. Dann haben wir nochmal in Berlin gespielt auf dem Gendarmenmarkt. Der war voll besetzt. Das war fantastisch zu sehen, dass diese Musik, dass das Bundesjazzorchester dann so viel Ausstrahlung hatte und wirklich für diese Menschen, die bestimmt nicht alle schon in Jazz-Erfahrung haben, dass diese Musik offensichtlich überzeugend war. Das war ein sehr schönes Gemeinschaftserlebnis. Und in Wittenberg, das war natürlich der Höhepunkt. Ich bin natürlich heimlich dann auch zum Portal gegangen und habe da einmal diese Städte berührt und jeder hat, glaube ich, da mit zu tun gehabt, wie beeindruckend das ist, an so einem Ort zu sein, wo man diese Luft schnuppert, der Reformation auch und an den Originalschauplätzen ist. Und was ganz, ganz erhebend für mich war, da war ein Besucher, der sich dann auch hinterher mit mir unterhalten hat und sehr viel Respekt zeigte und sagte, ich hätte die Texte und die Konzeption sehr, sehr gut hinbekommen. Und das war Friedrich Schorlemmer. Das war der Pastor, der in der DDR, in der Friedensbewegung, eine ganz tolle, großartige Rolle gespielt hat. Und das war natürlich wunderbar, dass er da so dabei war und dass ich da dann auch diese Resonanz von ihm bekommen habe.
Vor den ganzen Aufführungen gab es natürlich intensive Proben mit dem Bundesjazzorchester in Trossingen. Bevor wir über die Probenarbeit dort sprechen, Herr Wilmo, vielleicht ein paar Worte zum Jugendjazzorchester der Bundesrepublik überhaupt, dem Bujazzo. 1988 gegründet von Peter Herbolzheimer, dem legendären Peter Herbolzheimer.
Richtig, ja.
Vielfach preisgekrönt, dieses Orchester. Ist das bis heute, sagen wir, die Talentschmiede für junge Jazzmusiker, Musikerinnen?
Ja.
Ich meine, 800 Absolventen in knapp 30 Jahren.
Das ist sozusagen die Jugendnationalmannschaft des Big Band Jazz in Deutschland. Gut, Jugend ist vielleicht ein bisschen irreleitend. Das Schwerpunktalter ist 16 bis 24, 23, 24. Also sind junge Erwachsene. Das Niveau ist so dermaßen hoch, da stecken bei jedem Einzelnen, der da hinkommt, der da vorspielt, schon 10, 15 Jahre Erfahrung drin. Unendlich viele Stunden des Übens und des Unterrichts und Ensemblespiels.
Für viele war das ja auch so eine Art Sprungbrett, ne? In die Profikarriere. Also nennen wir mal die Pianistin Julia Hülsmann oder den Trompeter Till Brönner, den Star-Trompeter, Sänger Roger Cicero, leider inzwischen verstorben, Pianist Michael Wolny, die haben alle im Bujazzo gespielt.
Ja, jeder, der da im Bundesjazzorchester spielt, ist ein hervorragender Musiker oder Sänger oder Musikerin, Sängerin. Das ist klar, dass man dann viel von denen hört. Die landen eventuell in einem der Big Bands, wovon es natürlich nicht viele gibt und die rar gesät sind. Und diese Persönlichkeiten findet man natürlich dann überall in der Jazzszene wieder. Einige verabschieden sich auch mit der Zeit. Das wird da irgendwie auch nochmal ein natürlicher Prozess stattfinden bei jedem. Mache ich weiter, mache ich nicht weiter? Habe ich Erfolg, habe ich nicht Erfolg? Also dieser Weg geht ja oft über die Musikschulen. Also ich selbst arbeite an der Rheinischen Musikschule in Köln auch viele Jahre schon, habe da auch eine Big Band. Und wenn man das Glück hat, in so einer Fördersituation zu sein, dann über Musikschul-Big Band die Audition zu schaffen bei einem Landesjugendjazzorchester und dann nochmal die Hürde beim Bundesjazzorchester, dann ist man sehr, sehr fit. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen, was die Menschen erleben. Und es geht nicht nur um die Musik. Da lernen die Musikerinnen und Musiker so viel für ihr Leben und ihre Persönlichkeit, dass es also weit über Musik hinausgeht. Und sie präsentieren auch ein anderes Deutschland, als man, es geht ja nicht nur um Audi und VW und Mercedes und Porsche, sondern es geht ja, oder Kruppstahl oder was auch immer, sondern es geht ja auch um Kultur. Und das ist ein wichtiger Teil der deutschen Kultur, ist eben auch inzwischen der Jazz.
Das kann man nicht anders sagen, das ist so. Nun haben Sie mit dem Bujazzo eben geprobt, eine Woche lang mindestens, glaube ich, war es. Wie war die Arbeit an Ihrem Reformationsprojekt Verleih uns Frieden? Wie haben die jungen Jazzer auf Ihre Komposition reagiert?
Zuerst war, glaube ich, etwas Fremdeln dabei, weil das nicht so ein typisches Projekt für das Bundesjazzorchester ist. Dieser Anteil gewisserweise auch sakrale Musik, geistliche. Ich höre ja sehr, sehr gerne auch alte Musik und ich mag es auch gerne oft vereinfacht und reduziert. Ich überfrachte ungern. Also das war erstmal eine Herausforderung für alle. Ganz besonders für die Sängerinnen und Sänger, die normalerweise eine etwas kleinere Rolle spielen beim Bundesjazzorchester oder bei den Big Bands. Sie haben dann bei einem Konzert, haben sie dann so ihre Spotlights, wo sie dann zwei Stücke mal in einem Set singen, vielleicht mal drei. Der Rest ist instrumental. Und bei mir war es umgekehrt. Sie haben das ganze Programm getragen. Wir hatten nur ein einziges kleineres Stück, wo die Sänger gar nicht zu Wort kamen, welches instrumental war.
Nun haben Sie die Sänger gerade angesprochen. 10 Sängerinnen und Sänger waren dabei. Sie arbeiten überhaupt gerne, das haben Sie vorhin schon mal angesprochen, mit der menschlichen Stimme. Das fasziniert Sie, ne?
Ja, das ist ja so quasi das Bio-Instrument, sage ich mal ganz salopp. Ich habe angefangen in meiner frühen Jugend mit der Gitarre, wie so viele meiner Kumpels, ein bisschen eine akustische Gitarre. Meine Heroen waren Jimi Hendrix allen voran und auch Eric Clapton. Oder John Mayall Blues. Also ich habe diese Art von Musik sehr gerne gehört, natürlich Beatles. Dann ein junger amerikanischer Lehrer in Deutschland, der hat mich mit dem Jazz bekannt gemacht. Ich habe bei dem ein paar Mark verdient als Babysitter. Und der hat immer so 2, 3, 4 LPs aus seiner Sammlung rausgezogen, die ich mir dann abends dann, wenn ich da allein war, mit seinem Kind angehört habe. Und so kam ich zum Jazz. Und irgendwann kam ich in die USA und hatte die Chance, Saxophon zu lernen. Und die Gitarre hat man so vorm Bauch, vorm Körper und man hat die Saiten und berührt die mit den Fingern. Das Saxophon, das hat man im Mund, der Atem ist beteiligt. Das ist also ein Instrument, was irgendwie noch mehr singen und formen kann und gestalten kann, melodisch vielleicht. Und dann ist eigentlich der nächste Schritt ist der Gesang. Also da legt man das Instrument weg, das fremde Instrument weg und hat seinen Körper und seine Stimmbänder und seinen Resonanzraum. Das finde ich natürlich großartig.
Ich habe gehört, dass Sie vor einiger Zeit dann auch nochmal richtig angefangen haben zu singen, Gesangsunterricht zu nehmen, um die menschliche Stimme noch ein bisschen auch am eigenen Körper zu erfahren. Darüber werden wir noch ausführlich sprechen in der heutigen Sendung im Doppelkopf in HR2 Kultur. Lassen Sie uns zur nächsten Musik kommen. Zu dem Stück, das dem ganzen Projekt, über das wir schon gesprochen haben, seinen Namen gab, Verleih uns Frieden. Michael Wilmuth, und da stehen die Sängerinnen und Sänger des Bundesjazzorchesters durchaus auch im Mittelpunkt. HR2 Kultur, Doppelkopf und das Bujazzo, das Jugendjazzorchester der Bundesrepublik Deutschland und dessen Vokalensemble unter der Leitung von Michael Wilmuth. Verleih uns Frieden, eine Komposition von Michael Wilmuth nach Martin Luther und dessen Übersetzung eines lateinischen Chorals und das titelgebende Stück einer Auftragskomposition zum 500-jährigen Reformationsjubiläum. Die CD ist kürzlich erschienen. Michael Wilmuth, Jazz-Saxophonist, Komponist und Dirigent, ist mein heutiger Doppelkopf-Gast. Und Herr Wilmuth, wir haben ja schon kurz darüber gesprochen, die menschliche Stimme, das Basic Instrument, sag ich mal, das fasziniert Sie besonders. Seit langem komponieren Sie viel für Vokalensembles, für Chöre plus Big Band plus anderen Solisten. Das ist aber ein Schwerpunkt. Ne? Das ist dann irgendwann gekommen und wir haben vorhin gerade schon drüber gesprochen, Sie haben nochmal angefangen, Gesang selber zu studieren und zu erforschen. Wie war das? Was haben Sie da erfahren über sich selbst?
Das hat für mich den Kreis ein bisschen zusammengebracht oder vollendet, weil ich als kleiner Junge, ich glaube, ich war so 7, 8 Jahre, das Glück hatte, in einem evangelischen Kirchenchor mitsingen zu können. Und das war ein Erlebnis, was anscheinend irgendwo so ein bisschen gesät hat bei mir, also wirklich in der Erinnerung geblieben ist, dieses Gefühl, mit anderen zusammen Klänge und Töne zu erzeugen, aus dem Körper heraus. Danach aus verschiedenen Gründen, ich habe ja erzählt, dass wir auch viel umgezogen sind, dass ich viele Länder und Orte erlebt habe im Laufe der Zeit, ist das leider erstmal verloren gegangen, diese Erfahrung Gesang. Und später dann kam es etwas wieder über die Gitarre, dann ging es wieder verloren, weil ich dann mich doch mehr als Instrumentalist gesehen habe. Und dann mit dem Auftrag zur Jahrtausendwende, Chronophonia hier habe ich das Stück genannt, für Chor und Big Band habe ich mich wieder mit Gesang und Chören beschäftigt. Und ich finde das immer sehr schön, ein bisschen einzutauchen in die Hintergründe, auch etwas mehr Substanz reinzubekommen. Da habe ich gesagt, eigentlich müsste ich auch mal wieder Gesangsunterricht nehmen, damit ich weiß, wovon ich rede und vor allen Dingen, damit ich weiß, was ich schreibe, wie das umzusetzen ist, ob ich gegen die Sänger arbeite und Sängerin oder ob ich als Sänger Gefühl dafür habe und denen Aufgaben gebe, die sie spannend finden und machbar als angenehm empfinden, also als natürlich für die Stimme. Das ist ja klar, man kann in jedem Arrangement, Lehrbuch lesen, wie der Umfang der Stimmen ist, aber es ist was anderes, das mal selbst zu machen. Und ich hatte dann auch die Möglichkeit, ich habe dann in zwei Kölner Chören mitgesungen abwechselnd und habe dann auch diese fantastische Möglichkeit gehabt, in der Kölner Philharmonie auch mal die Matthäus-Passion mitzusingen. Oder von Fauré, das Requiem, also Meisterwerke für Chor, für klassischen Chor. Und also das ist wirklich also ein Erlebnis, wenn man dann in der Gruppe von 8 Bässen steht zum Beispiel und da gemeinsam beitragen kann zu so einem Meisterwerk. Gibt kaum was Schöneres, finde ich. Ich habe dann privaten Gesangsunterricht genommen. Ich habe auch mal eine Weile Schlagzeugunterricht genommen. Ich habe ja Gitarre gespielt. Ich habe auch E-Bass mal gespielt. Wenn man für andere schreibt, ist das nicht verkehrt, ein bisschen da reinzuschnuppern. Ja, der Gesang und dann im Kirchenraum, das hat schon etwas, was mir sehr gut tut und vermutlich auch den Hörern und anderen Menschen, die diese Musik dann praktizieren.
Ja, da gebt ihr mir ein gutes Stichwort. Kirchenraum. Der Raumkirche scheint sie auch zu faszinieren. Wir haben ja schon gesprochen über ihr Verhältnis zu Religion, zu Glaube und zu Kirche. Wenn ich mir ihr Werkverzeichnis anschaue, das ist ja durchaus umfangreich, dann gibt es da viele Auftragskompositionen, ja, viele Werke auch für, sag ich mal, den Kirchenraum,
ja,
bis hin zu regelrechten Messen.
Genau.
Also ich meine jetzt der Kirchenraum in zweierlei Hinsicht. Einmal den Anlass, natürlich die Religion, aber auch den akustischen Raum. Beides, ja, finden Sie sehr faszinierend und spannend, ne?
Ja, mein Vater hat was Tolles gemacht. Er hat uns mal mitgenommen, meine Schwester und mich und unsere Mutter, nach Tessé. Das ist dieser Ort,
Wallfahrtsort, ne?
Wallfahrtsort, ja, wo man also eigentlich losgelöst von verschiedenen Religionsrichtungen einfach Sinnfragen diskutieren kann und so eine Gemeinschaft auch über Gesang, in Tessé wird viel gesungen, erfahren kann. Die Kirche ist unbestuhlt dort, man kann sich irgendwo hinsetzen auf den Teppichboden. Also ich habe diese Kirche da auch, ich habe das als sehr, sehr angenehm und wertvoll empfunden. Diese Ruhe und die Möglichkeit, zu sich zu kommen, das und auch die Gespräche mit den Mönchen. Es war dann so, dass jeder durfte mit einem Mönch auch mal ein paar persönliche Anliegen besprechen. Und ich weiß noch, ich war mit einem jungen Mönch unterwegs, wir sind dann einfach über die Felder spazieren gegangen. Und ich glaube, das ist ein Vakuum auch heute. Das findet zu wenig statt. Diese Chance wird zu wenig gegeben. Man ballert sich voll mit Reizen. Man wird überflutet von Informationen. Man ist permanent in einem schnellen Austausch und so zur Ruhe kommt. Das ist etwas, was mir sehr wertvoll ist und auch was auch mein Leben bestimmt, auch in der Musik bestimmt.
Jetzt gibt es in näher Zukunft eine weitere CD mit Werken von Ihnen. Die Aufnahmen haben schon stattgefunden mit dem renommierten Kammerchor Capella Amsterdam unter der Leitung von Daniel Reuss. Ergänzt wird das Ensemble dann noch durch hochkarätige Solisten. Welche Werke von Ihnen werden da zu hören sein?
Ich habe einen aus Greifswald, da gibt es jährliche Bachtage. Und da habe ich mit meinem Kollegen Gunther Tiedemann, Cellist, im Duo gespielt, Saxophon, Cello. Und den Kantor dort kennengelernt, der auch zuständig war für das Programm der Greifswalder Bachtage. Und da kam ein Auftrag, das Motto zu vertonen. Das war 2008. Da Pazem war das Motto. Gib uns Frieden. Da habe ich für einen Projektchor eine Komposition erstellt plus Percussion, also Schlagwerk, Saxophon und Orgel. Und dieses Stück, das steht auch auf YouTube bisher als Konzertmitschnitt. Und das wollte ich gerne mal unter optimalen Verhältnissen aufnehmen. Gemeinsam mit anderen Auftragskompositionen. Ich habe dann noch Adventsantiphone vertont für den Europäischen Kammerchor und habe ein Stück Lux Aeterna geschrieben. Da geht es um das Nordlicht und das ewige Licht auch. Und diese mir im Moment derzeit am wichtigsten oder am nahestehendsten Komposition wollte ich mit dem besten Chor, der mir zur Verfügung steht und den ich erreichen kann, aufnehmen. Das war Capella Amsterdam, einer der wenigen professionellen Chöre in Europa, die nicht Rundfunkanstalten zugeordnet sind, die sich also selbst finanzieren und unter der Leitung von Daniel Reuss, einem der führenden Dirigenten, der auch schon in Tallinn als Dirigent gearbeitet hat. Und mit Solisten nach meiner Wahl, meinem Lieblingssaxophonisten für diese Art von Musik, Bendik Hofstedt aus Oslo, einem Perkussionisten, Hans Kjos Sørensen, der auch aus Oslo kommt, und meinem Sohn, der auch Percussion da gespielt hat.
Wie gesagt, die CD erscheint erst noch, aber Sie haben uns dankenswerterweise schon Musik mitgebracht. Michael Wilmo, also eine Premiere hier heute im Doppelkopf in HR2 Kultur, Da Pazem. Die Kapelle Amsterdam plus Bendik Hofstedt am Saxophon unter der Leitung von Daniel Reuss mit Da Pazem von Michael Wilmo. Jazzkomponist, Saxophonist und Dirigent, mein heutiger Gast im HR2 Kultur Doppelkopf. Herr Wilmo, ich möchte noch ein bisschen mehr über Sie persönlich erfahren, über Ihr Leben, Ihre Musik, Ihren Werdegang. Sie sind geboren 1956 in Hamburg, aber aufgewachsen in Norwegen. Das haben Sie schon erzählt. Ihr Vater ist durch die Bundeswehr, er war Offizier, relativ viel herumgeschickt worden. Wie war Norwegen?
Das war total spannend. Ich denke jetzt auch gerade, der aktuelle Bezug ist da auch durchaus gegeben. Ich bin 1966 sind wir dorthin gezogen. Das heißt, ich war knapp 10 Jahre alt und kam dorthin. Ich sprach kein Wort Norwegisch oder vielleicht 3-4 Worte. Und meine Eltern haben etwas sehr gut da gemacht. Sie haben meine Schwester und mich an eine ganz normale Grundschule, öffentliche norwegische Grundschule geschickt. Die Alternative wäre eine englischsprachige internationale Schule in Oslo. Und das war gut. Da bin ich natürlich dann einfach mit den Nachbarskindern zur Schule gekommen. Und das war zuerst gar nicht so leicht, muss ich sagen. Man muss das im Zeitkontext sehen. Das war 20 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Und es war dann so, dass in den ersten Wochen oder in den ersten Tagen manchmal die Schüler auch nicht ganz, da gab es erstmal Ressentiments, ganz klar, die man sich vorstellen kann, eben durch die Nähe zum Zweiten Weltkrieg. Norwegen wurde ja besetzt von den Nazis, da wurden auch viele Menschen getötet, das hat viel Elend über Norwegen gebracht und hat erstmal das Verhältnis zwischen Norwegern und Deutschen, das eigentlich sehr gut und nah ist, erheblich gestört. Dahin kamen wir, ging so weit, dass die manchmal hinter uns hergerufen haben, Heil Hitler. Das war eine Erfahrung, ich wusste gar nicht, wer Hitler war. Ich konnte das gar nicht zuordnen, weil ich war da nicht, was soll man einem Neunjährigen erzählen dazu. Ne? Also ich kam da so etwas unvorbereitet in die Situation. Aber die Wende kam dann sehr schnell durch Nachbarsjungen und so. Irgendwann wurde ich zum ersten Kindergeburtstag eingeladen und irgendwann gab es nicht mehr den deutschen Michael, sondern einfach den Michael. Das ist ja immer so im Leben, wenn man sich dann persönlich kennenlernt, dann hört das ja alles auf mit diesen Sachen, die man irgendwo von den Eltern mitbekommt oder irgendwelche Vorurteile oder Einfärbungen, die mit der Person selbst gar nichts zu tun hat. Dann hat jeder Mensch eine eigene Chance, die er auch verdient hat, wenn man sich kennenlernt. Und so schwierig das für mich manchmal war, dieses Umziehen und wieder neue Städte und neue Länder zu reisen und wieder von vorne anzufangen, was Freundeskreise anging, so wichtig fand ich das auch. Und ich glaube, wenn ich die Möglichkeit hätte, Gesetze zu machen, würde ich sagen, jedes Kind sollte in der Schulzeit ein Jahr im Ausland verbringen. Und jede Familie sollte ein Jahr ein ausländisches Kind beherbergen, um da einfach sich näher zu kommen und zu merken, dass man sich viel, viel näher ist, als man so manchmal vermutet.
Wie lange waren Sie in Norwegen?
Ich war insgesamt 4,5 Jahre dort.
4,5 Jahre. Aber bis heute übt Norwegen auch die norwegische Musik eine große Faszination auf Sie aus. Sie haben auch inzwischen wieder einen Wohnsitz, einen Zweitwohnsitz. Sie wohnen eigentlich in Köln. Ja. Ein Zweitwohnsitz in Norwegen. Wieso ist auch die norwegische Musik so faszinierend für Sie geworden?
Naja, das Alter, in dem ich dort war, also beginnend mit 9 Jahren, also frühe Pubertät, das ist natürlich immens prägend. Das formt die Leute und also wenn ich so dran denke an die Schulzeit in Norwegen, das war so klasse. Ich habe das als so positiv erlebt. Die Jungs hatten auch in der Schulzeit praktische Sachen wie Backen und Werken und die Mädels hatten auch Werken und Backen. Und das war also, Norwegen ist ja viel weiter, was Gleichberechtigung angeht als Deutschland. Sport spielt eine große Rolle. Wir sind über einen gefrorenen Fluss im Winter mit Skiern zur Schule gegangen oder sind dann über teilweise Eisschollen gesprungen, um dann im Tal die Schule zu erreichen. Und da war eine Skisprungschanze an der Schule, die habe ich auch ausprobiert, da habe ich mich mal ganz gehörig auf die Nase gelegt und kam mit blauen Flecken zurück, Gott sei Dank nur blaue Flecken. Und das habe ich als sehr, sehr positiv erlebt, diese Freiheit und in der Natur aufzuwachsen. Also das habe ich mitgenommen und deshalb fühle ich mich auch sehr zu Hause in Norwegen und ich habe den Kontakt eigentlich nie verloren. Ich habe immer Freunde wieder besucht oder die mich. Ich habe dann später mit norwegischen Musikern zusammengearbeitet. Und diese norwegischen Klänge, angefangen von Edvard Grieg, aber auch im Jazz, natürlich jeder kennt, der sich mit Jazz befasst, Jan Garbarek. Und diese norwegische Art, Jazz zu spielen, die eine ganz andere ist als die amerikanische aus New York, Boston oder von der Westküste. Das ist ein ganz anderer Klang. Und den schätze ich sehr, den mag ich gerne. Der passt dahin, passt zu der Natur dort und irgendwie passt er auch zu meinem Wesen. Also das habe ich das Gefühl, das ist auch meins.
Sie haben die USA gerade erwähnt, gestreift. Da waren Sie auch länger, ein Jahr auf der Highschool. Das war so ein Schulaustausch, glaube ich. Ne?
Das war dieser Schulaustausch über eine Organisation, die heißt AFS. Ich glaube, an die 90 Länder sind da in dieser Organisation verbunden und können Menschen in die USA schicken zu ihren amerikanischen Familien. Da habe ich mich beworben. Das war so ein mehrstufiges Verfahren. Bin ich ganz froh, dass ich da durchgekommen bin und dann die Chance hatte, in einer sehr, sehr offenen, netten Bostoner Familie zu leben. Der Vater, mein Gastvater, war Jugend- und Kinderarzt, meine Mutter Bibliothekarin an der Universität dort. 4 Kinder, 3 waren noch zu Hause und 2 davon machten Musik. Das heißt, wir waren dann zu dritt mit Musikinstrumenten und haben uns dann immer abends verteilt an sämtlichen Ecken des Hauses und haben geübt. Das war eine wunderbare Situation und an der Highschool war auch schon sehr, sehr modern. Das war 1973, da war in dem normalen Tagesablauf gab es Angebote zu Literatur, zu Fotografie und auch zu Musik. Ich habe dann in der Schule Saxophonunterricht bekommen und konnte in der Schulzeit, also da gab es eine Kantine, Mittagessen, in der Schule auch erste Big Band-Erfahrungen sammeln. Wobei ich zugeben muss, meine erste Erfahrung als Saxophonist war dann in der Marching Band, wo ich dann zu den Footballspielen mitging und dann übers Feld dann, das hat irgendwie auch Spaß gemacht, muss ich zugeben. Hatte nur den Nachteil, dass irgendwie die attraktivsten Mädels eigentlich immer mit den Sportlern unterwegs waren und die Musiker da so ein bisschen hinten überfielen. Schade. Sehr schade, sehr schade. Deshalb muss ich dann weg von der Marching Band.
Sie sind dann nach Köln gegangen? Haben an der Musikhochschule studiert. Eine tolle, aufregende Zeit, glaube ich, in Köln. Bis heute. Sie sind in Köln geblieben. Ja. Und für Aufsehen gesorgt haben Sie dann auch für mich zum ersten Mal aus meiner Sicht Mitte der 80er. Das habe ich so ein bisschen selber mitgekriegt. Mit der Gründung einer eigenen Big Band. Sie haben es ganz am Anfang schon mal angesprochen, weil Sie nirgendwo eine Big Band fanden, die das machte, was Sie gut finden.
Ja.
Die Köln Big Band. An sich schon ein Mammutprojekt. Eine eigene Big Band mit in so einem jungen Alter auf die Beine zu stellen. Dann auch noch eine Big Band, die musikalisch neue Wege beschritt. Was war das Besondere an der Köln Big Band damals?
Ich muss ein bisschen korrigieren. Es ist nicht so, dass ich andere Big Bands nicht gut fand. Das ist nur so, also ich habe liebend gerne, ich spiele bis zum heutigen Tag oder höre und dirigiere liebend gerne auch Basie-Stücke, Arlington-Stücke. Also durch die ganze Big Band-Literatur gibt es wunderbare Musiken. Nur war es so, dass wir in der Schule damals dann sehr viel traditionelle Big Band-Literatur gespielt haben und ich andererseits auch immer sehr gerne Funk und Soul und Rock. Also ich kam ja als Gitarrist ursprünglich eher aus der Ecke, Hendrix und sowas. Und das habe ich alles vermisst in dem normalen Swing-Big-Band-Betrieb. Zu der Zeit gab es wenig Bands, die das irgendwie seriös betrieben haben. Dann kam ein Erlebnis dazu. Natürlich, Peter Herbolzheimer muss genannt werden als in Deutschland, als jemand, der auch vor mir diesen Schritt gegangen ist mit Rock-Einflüssen, Latin-Einflüssen, mit seiner Rhythm Combination and Brass. Ich habe die damals live gehört und das hat bei mir was ausgelöst. Und dann habe ich in den USA auch Maynard Ferguson Big Band live ein paar Mal gehört. Ich habe Buddy Rich Big Band, verschiedene Sachen. Und da wurde da eine gewisse Tendenz, da auch mal Rockrhythmen und andere Rhythmen als Swing reinzunehmen. Das war Initialzündung. Und da im Rahmen des Studiums, Köln war ja die erste Hochschule, die einen Jazz-Studiengang hatte. Da kamen also wirklich tolle Musiker aus ganz Deutschland, um in Köln zu studieren. Und um da meinen Abschluss zu haben, musste ich dann eben auch Arrangements schreiben. Und eine Aufgabe im Arrangementfach war, ein Big Band Arrangement zu schreiben. Und da habe ich ein Stück genommen, was ich mit einer kleinen Besetzung sowieso schon spielte, eher Jazz-Fusion-artig, Jazz-Rock-artig. Und das hat den Mitstudenten, Mitmusikern so gut gefallen, dass sie mich auch ermuntert haben, mach doch deine eigene Big Band, schreib deine eigene Musik, das machen wir gerne mit, wir tragen das mit. Und da konnte ich natürlich aus dem Vollen schöpfen mit dem Musikerangebot in Köln.
Die Aufnahmen dieser Köln Big Band, zwei Platten gab es damals, die waren lange vergriffen. Jetzt sind sie wieder veröffentlicht, ja. Digital remastered, wie man so schön sagt. Wir hören am Ende der Sendung noch einen Titel daraus. Herr Wilmo, wenn man sich über Sie informiert, ein bisschen über Sie liest, hat man den Eindruck, der Mann ist extrem busy. Ich habe eine Mail von Ihnen gekriegt, war und ist viel los. Ich bin nächste Woche als Dirigent für 4 unterschiedliche Konzerte samt Generalproben zuständig, viel Orga und Kommunikation und so weiter. Sie haben viel zu tun, auf vielen Feldern offensichtlich. Bekommen Sie das alles gut geregelt?
Ich muss da schon manchmal auf die Bremse treten, aber es gibt natürlich so Stoßzeiten wie jetzt im Herbst. Und dadurch, dass ich auch einen Chor leite in Köln an der Rheinischen Musikschule und eine sehr fleißige Big Band, da entstehen dann schon manchmal so Stauphasen, wo ich dann eben auch viel organisieren muss. Das ist ja so, man stellt sich das manchmal so romantisch vor, das Musikerleben oder Komponistenleben, da gehört ja ganz viel, also ich fange genauso wie viele andere Freiberufler an, dann morgens erstmal die E-Mail zu sortieren. Derzeit habe ich ein ganz, ganz schönes Angebot aus Polen mit einem Chor in Kalisz zusammenzuarbeiten. Da hat mich die Dirigentin angeschrieben, möchten mit mir Aufnahmen machen und eventuell auch Konzerte. So Sachen müssen kommuniziert sein. Man muss gucken, dass sie Besetzungen stimmen, dass alle da sind, alle komplett, dass die Technik stimmt. Also das Musiker- Komponistenleben ist nicht nur romantisch, sondern auch viel handfeste Organisation, Kommunikation, Vermarktung, Verhandlung, so dass ich schon manchmal viel zu tun habe. Und Gott sei Dank, sage ich mal, habe ich diesen zweiten Ort in Norwegen, meine zweite Adresse, wo ich dann auch einen sehr schönen eine Kompositionshütte habe, wo ich aufs Wasser schaue und da fahren dann manchmal ein paar Bötchen vorbei und da ist ein Fährmann und den kenne ich, mit dem schnacke ich dann auch auf Norwegisch, spreche ich ja nach wie vor und das brauche ich schon, um dann auch mal ein bisschen aus dem Trubel herauszukommen.
Dann wünsche ich Ihnen alles Gute für die Zukunft. Michael Wilmo, viel Erfolg bei all Ihren Projekten. Aktuell ist ja gerade die CD erschienen mit dem Jugendjazzorchester der Bundesrepublik Deutschland, dem Bujazzo plus Vokalensemble. Verleih uns Frieden mit Martin Luthers Chorälen und Texten, vor allem aber Kompositionen von Michael Wilmo. Der Saxophonist, Komponist und Dirigent war heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Vielen Dank für den Besuch und das Gespräch, Michael Wilmo.
Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank.
Musikalisch beschließen wir die Sendung mit einem Titel, der schon angesprochenen, heute schon fast legendären Köln Big Band, von Ihnen 1984 gegründet und jetzt wieder erschienen die Aufnahmen. Und am Mikrofon verabschiedet sich für heute Klaus Gnichwitz. Machen Sie es gut.